Am Tag der Kapitulation Najibullahs verließ Mami ihr Bett als neue Frau. Nach dem Schahid-Tod ihrer Söhne vor 5 Jahren verzichtete sie erstmals auf Schwarz und zog ein weiß gepunktetes, kobaltblaues Leinenkleid an. Sie putzte die Fensterscheiben, scheuerte den Boden, lüftete das Haus und nahm ein langes Bad. Ihre Stimme war schrill vor Freude. »Das muss gefeiert werden«, erklärte sie. Sie schickte Laila los, um die Nachbarn einzuladen. »Sag ihnen, dass es morgen Mittag ein Festessen bei uns gibt!« Der Himmel war strahlend blau, das Wetter perfekt für eine Party. Die Männer saßen auf wackligen Klappstühlen im Hof. Sie tranken Tee, rauchten und diskutierten eifrig über die Pläne der Mudschahidin. Babi hatte Laila schon einiges darüber mitgeteilt. Afghanistan nannte sich jetzt »Islamischer Staat von Afghanistan«. Ein von den verschiedenen Fraktionen der Mudschahidin in Peshawar gebildeter Rat, der Islamische Dschihad-Rat, hatte unter Leitung von Sigatullah Mujahidi die politischen Geschäfte übernommen. Er sollte nach 2 Monaten abgelöst werden von einem Führungsrat unter Rabbani, dessen Amtszeit auf 4 Monate begrenzt war. Im Laufe dieser 6 Monate sollte eine Loya Jirga einberufen werden, eine große Versammlung der Anführer und Ältesten des Landes mit dem Ziel, eine auf 2 Jahre begrenzte Übergangsregierung zu bilden, die unter anderem die Aufgabe hatte, demokratische Wahlen vorzubereiten. Einer der Männer drehte Lammspieße über der zischenden Glut eines provisorischen Grills. Babi und Tariqs Vater spielten im Schatten des alten Birnbaums eine Partie Schach. Die Gesichter vor Konzentration zerknittert. Tariq sah ihnen dabei zu und lauschte mit einem Ohr der Diskussion am Tisch nebenan. Die Frauen hielten sich im Wohnzimmer, im Flur und in der Küche auf. Manche hatten einen Säugling auf dem Arm und wichen geschickt den Kindern aus, die einander durchs Haus zerrten. Aus den Lautsprechern des Kassettenspielers plärrte eine Rasele von Ustad Sarahang. Laila stand in der Küche und füllte, von Gitti unterstützt, doch in Karaffen. Gitti war längst nicht mehr so schüchtern oder ernst wie früher. Sie lachte jetzt gern und manchmal ein bisschen kokett, wie Laila zu ihrer Verwunderung bemerkte. Anstelle der Pferdeschwänze trug sie ihre Haare nunmehr offen und färbte rötliche Strähnchen hinein. Nach hartnäckiger Nachfrage erfuhr Laila, dass der Anstoß zu dieser Verwandlung von einem 18-jährigen jungen Mann ausging, den Gitti auf sich aufmerksam gemacht hatte. Er hieß Sabr und war Torwart in der Fußballmannschaft, der auch ihr älterer Bruder angehörte. »Er hat ein wahnsinnig süßes Lächeln und enorm dichte schwarze Haare«, hatte Gitti ihrer Freundin anvertraut. Von dem Flirt wusste natürlich niemand. Gitti war erst 2-mal heimlich mit ihm verabredet gewesen und das nur für jeweils eine Viertelstunde in einem kleinen Teehaus in Taimani am anderen Ende der Stadt. »Er wird um meine Hand anhalten, Laila. Vielleicht schon im Sommer. Kaum zu glauben, oder? Ehrlich, er geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf.« »Und was ist mit der Schule?« Auf Lailas Frage hatte Gitti nur die Augen verdreht. Von Hasina war früher des Öfteren zu hören gewesen, »Wenn wir, Gitti und ich, 20 sind, hat jede von uns schon 4 oder 5 Kinder geworfen. Und auf dich, Laila, werden wir 2 Strohköpfe einmal richtig stolz sein. Aus dir wird noch was. Ich bin mir sicher, irgendwann sehe ich eine Zeitung mit deinem Foto auf der Titelseite.« Mit verträumtem, in sich gekehrtem Blick schnitt Gitti Gurken klein. Mami, die ihr duftiges Sommerkleid trug, pellte zusammen mit der Hebamme Waima und Tariqs Mutter gekochte Eier. »Ich werde Kommandeur Massoud ein Foto von Ahmad und Nur zukommen lassen«, sagte sie zu Waima. Waima nickte und versuchte, ernsthaftes Interesse vorzutäuschen. »Er hat persönlich für ihre Beisetzung gesorgt und an ihrem Grab ein Gebet gesprochen. Dafür möchte ich mich bedanken.« Frauen schwirrten umher, holten Schalen mit Kurma, Teller voll Mastawa und Brot aus der Küche ab, die sie dann auf der am Boden des Wohnzimmers ausgebreiteten Sofra verteilten. Ab und an zeigte sich auch Tariq, um von den Speisen zu naschen. »Hier werden keine Männer geduldet«, sagte Mami. »Raus, raus«, rief Weimar. Tarik schmunzelte. Es schien ihm zu gefallen, nicht willkommen zu sein und die Frauenwirtschaft mit seinem männlich respektlosen Grinsen zu verärgern. Leila tat ihr Bestes, ihn zu ignorieren, um den Frauen nicht Stoff für Klatsch und Tratsch zu bieten. Also hielt sie den Blick gesenkt und sagte nichts, erinnerte sich aber an das, was sie vor einigen Nächten geträumt hatte. Sein und ihr Gesicht im Spiegel hinter einem zarten grünen Schleier. Und Reiskörner, die aus ihrem Haar fallend, mit einem kleinen Pling vom Glas abprallten. Tarik langte mit einem Löffel in den Eintopf aus Kalbfleisch und Kartoffeln. »Obatscha!« Weimar klatschte ihm auf die Hand. Tarik stahl den Happen dennoch und lachte. Er war inzwischen fast einen Kopf größer als Leila und musste sich rasieren. Die Gesichtszüge waren markanter geworden, die Schultern breiter. Er trug jetzt gern Buntfaltenhosen, schwarze, blank polierte Slipper und Hemden mit kurzen Ärmeln, um mit seinen Muskeln angeben zu können, die er tagtäglich mit zwei alten rostigen Hanteln im Hof trainierte. In letzter Zeit setzte er gern eine streitlustige Miene auf, neigte, wenn er sprach, den Kopf ein bisschen zur Seite und lupfte eine Braue, wenn er lachte. Auch das spöttische Grinsen war neu an ihm. Tarik war kurz zuvor schon einmal aus der Küche verscheucht worden, und seine Mutter hatte Leila dabei ertappt, dass sie ihm einen heimlichen Blick zuwarf. Leila war zusammengezuckt und hatte sich schnell wieder daran gemacht, die Gurkenstücke unter den gesalzenen Joghurt zu rühren. Sie spürte die Augen von Tariks Mutter auf sich gerichtet, ihr wissendes, wohlmeinendes Schmunzeln. Die Männer gingen mit gefüllten Tellern und Gläsern zurück in den Hof. Nachdem sie versorgt waren, nahmen die Frauen und Kinder rund um die Sofra auf dem Fußboden Platz und fingen zu essen an. Als später die Sofra wieder zusammengefaltet und das Geschirr in die Küche gebracht worden war, als es nun galt, Tee zuzubereiten und sich daran zu erinnern, wer grünen bzw. schwarzen Tee bevorzugte, wurden draußen plötzlich Schreie laut. Im Hof herrschte helle Aufregung. Zwei Männer wälzten sich ringend am Boden, einer von ihnen hielt ein Messer in der Hand. Mehrere Männer versuchten, die beiden auseinanderzubringen. Babi war nicht dabei, er hielt sich in sicherer Entfernung vor der Hofmauer auf. Tariks Vater, der neben ihm stand, hatte Tränen im Gesicht. Aus den aufgebrachten Kommentaren ringsum machte sich Leila ihren Reim. Der eine, ein Paschtune, hatte Ahmad Shah Massoud einen Verräter genannt und ihm vorgeworfen, in den 80er Jahren mit den Sowjets krumme Geschäfte getrieben zu haben. Der andere, ein Tadschike, hatte Anstoß daran genommen und die Zurücknahme der Behauptung verlangt. Der Paschtune weigerte sich, worauf der Tadschike sagte, dass, wenn Massoud nicht gewesen wäre, die Schwester des anderen immer noch den sowjetischen Soldaten zu gefallen sein müsse. Und dann war es rundgegangen. Mit Schrecken sah Leila, wie sich Tarik Hals über Kopf in das Handgemenge stürzte. Einer derjenigen, die zu schlichten versuchten, schlug nun selber mit den Fäusten zu, und ihr war, als habe sie ein zweites Messer aufblitzen sehen. Später, am Abend, versuchte Leila noch einmal nachzuvollziehen, wie die Schlägerei um sich gegriffen hatte, bis schließlich fast alle Männer mit Geschrei und fliegenden Fäusten übereinander hergefallen waren, Tarik mitten unter ihnen. Am Ende kam er mit zerrissenem Hemd und schmerzverzerrtem Gesicht aus dem Gewühl hervorgekrochen. Die Prothese war ihm verloren gegangen.